was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Es ist Sonntag, 20 Uhr und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute fangen wir mal ein bisschen anders an, weil ich in den letzten, sagen wir mal so 2-3 Wochen, viele Nachrichten bekommen habe. Auf eine Sache will ich gleich mal vorweg eingehen. Es wurde mehrfach gefragt, wahrscheinlich in Bezug auf die Rohwetter-Doku, die es jetzt vom Netflix gab, ob ich mal was zur Treuhand machen würde hier im Podcast. Das wird nicht der Fall sein. Das ist einfach, klar wäre es ein Thema, was durchaus in den Podcast passen würde, aber es ist nicht wirklich ein True-Crime-Thema, sondern es geht mehr um da wirtschaftspolitische Themen und das passt einfach nicht so wirklich in den Podcast rein. Ich habe aber das Thema Treuhand auf dem Schirm, hat einfach damit zu tun, dass sich ja gerade die TU München mit dem Thema Treuhand und der ganzen Aufarbeitung der Treuhand-Thematik auseinandersetzt, eben wie die Abwicklung der Betriebe in der DDR aus der Planwirtschaft raus waren und eben auch Patentverkauf und sowas. Und die geben ja immer mal wieder an die Presse auch Informationen raus. Ich beobachte das sehr genau. Ich habe das Thema auch auf dem Schirm, allerdings für ein anderes Projekt. Das heißt, also, es wird nicht hier im Podcast stattfinden. Ich werde aber zu gegebener Zeit, wenn das Ganze spruchreif wird, euch dann nochmal einen Hinweis dazu geben. Ich verstehe aber, dass ihr natürlich denkt, durch den Fall Rohwetter wäre es ein True-Crime-Fall. Es ist aber eher ein Wirtschaftsthema, sage ich mal. Von daher hier im Podcast nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, aufgrund einer ZAP-Dokumentation, die es jetzt, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen gab, es sind jetzt einige an mich rangetreten, wie von wegen, dass ihr das Genre bedient, finde ich. Setzt das Wort ein, wie ihr es wollt. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die das als eine sehr fragwürdige Form der Unterhaltung sehen. Das ist völlig klar. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, wir verschleiern nicht, dass wir uns mit True Crime beschäftigen. Wir verschleiern nicht, dass wir ein Podcast sind, der sich mit Tötungsdelikten und auch mit sehr schweren Straftaten auseinandersetzt. Und ich glaube, wenn man damit ein Problem hat an sich, es gibt ja Leute, die da durchaus zart beseitigt sind, deswegen arbeite ich auch immer mit Trigger-Hinweisen und mit allem Möglichen, was da dazugehört. Schreibe ja auch nie wahnsinnig viel in die Beschreibung rein, weil ich mir immer denke, wenn jemand da wirklich Probleme mit hat oder eben mit einer gewissen Form von Gewalt, dann muss er das nie unbedingt in der Beschreibung schon lesen können. Deswegen versuche ich immer, das relativ neutral erstmal zu halten und versuche dann eben auch für euch das praktisch so zu gestalten, dass ihr wirklich den Trigger-Hinweis euch anhört und euch dann überlegen könnt, skippe ich die Folge oder skippe ich sie nicht. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ich habe diese ZAP-Dokumentation gesehen. Es hat einfach damit zu tun, dass ich ja auch informiert bleiben will, inwiefern das praktisch auch in der Außenwirkung aufgearbeitet wird. Ich muss 2 Sachen sagen. Das erste war, ich finde es sehr eindimensional, wie das dargestellt ist. Die haben das so ein bisschen hingestellt, wie von wegen, ja, das ist ja eine Sensationsgeilheit am Tod. Dann aber hatten sie die Mutter von Frauke Liebs, also das ist jetzt nicht ein Fall, der bei uns im Gebiet spielt, aber Frauke Liebs wird, wer sich mit True Crime beschäftigt, auf jeden Fall ein Begriff sein. Das ist ein Cold Case, der eigentlich nur durch die mediale Verarbeitung immer wieder in Zeitungsartikeln, es gab ja eine ganze Stern-Crime-Ausgabe zu diesem Fall durch Podcasts, erst praktisch wieder angeschoben worden ist, dass er wieder in den Fokus der Polizei rückt. Und ich finde, das ist etwas, was wichtig ist zu wissen. Dann hatten sie den Fall von Nils Högel. Das war ja der Pfleger, der durch mehrere Alten- und Krankenhäuser gezogen ist und praktisch die Leute da umgebracht hat. Der Fall ist mir auch bekannt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, diesen Fall wirklich unter den Teppich zu kehren. Deswegen sagte ich, fand diese Dokumentation so ein bisschen eindimensional. Man versucht ja auch immer wieder, wenn man solche Fälle nochmal aufarbeitet, einfach Leuten, denen irgendwas auffällt, den Mut zu geben und zu sagen, hier, wartet mal, irgendwas stimmt hier nicht. Natürlich sind wir alles keine Psychologen. Und natürlich werden wir keine zweit- oder drittgradige Pädophilie oder irgendwas anderes diagnostizieren können. Aber man kann natürlich an gewissen Verhaltensweisen schon ein bisschen was ableiten. Natürlich trifft das nicht auf alle zu, um Gottes Willen. Aber ich finde, es gibt gewisse Sachen, wo man einfach, wenn man die Verhaltensweisen kennt, reagieren kann. Also es gibt zum Beispiel auch gewisse Codewörter in Diskos oder sowas. Das hat schon im weiteren Grad damit zu tun, dass man sich wirklich viel mehr mit True Crime auseinandersetzt und mit allem, was dazugehört. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen eindimensional. Klar ist das vielleicht keine Unterhaltung, die man sich jetzt unbedingt zum Einschlafen anhören muss. Und natürlich nimmt man auch Fälle, sage ich mal, die jetzt in Anführungszeichen bitte sehen, spektakulär sind. Aber ich glaube, ihr habt das im Podcast zumindest bei uns gemerkt, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Fällen, die in der ehemaligen DDR spielen, weil wir einfach die Überzeugung haben, dass man die DDR eben nicht als Staat ohne Verbrechen sehen darf. Das ist unsere Überzeugung. Das ist innerhalb des Podcasts auch so. Und natürlich versuchen wir, wenn wir zum Beispiel wie jetzt beim Fall von Walter Pradl, also aus der ersten Staffel ist der, wenn wir da irgendwelche Tondokumente oder irgendwas haben, das mit in den Podcast zu nehmen. Weil das einfach nochmal für euch eine völlig andere Sicht auf die ganze Thematik ergibt. Natürlich ist die Rechtsprechung in der DDR nicht mit der Rechtsprechung nach der Wende zu vergleichen. Das ist auch ganz klar. Deswegen bin ich ja zum Beispiel auch auf Protagonisten eingegangen, die innerhalb der DDR-Rechtsprechung wichtig waren. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber auch, dass wir natürlich sehen, dass auch immer wieder hier Rechtsfälle auffallen, begangen werden, die einfach wichtig sind oder die man einfach mal gehört haben muss. Und natürlich kann man jetzt sagen, klar, es ist eine fragwürdige Form der Unterhaltung. Ich höre das auch nicht zum ersten Mal. Aber ich habe nach dieser ZAP-Dokumentation irgendwie, weiß ich nicht, 5 oder 6 Nachrichten bekommen von wegen, ja, dass ihr dieses Genre bedient, finde ich. So, bitte das Wort selber einsetzen. Und das finde ich irgendwie unkonstruktiv. Wenn man konstruktive Kritik hat, ist es immer gut. Aber ich finde, wenn man nicht konstruktiv ist und einfach nur, weil man ein gewisses Genre bedient, das scheiße findet, Entschuldigung, jetzt habe ich es selber gesagt, also nur, weil man ein gewisses Genre bedient, das eben in einer gewissen Art und Weise sieht, finde ich das unkonstruktiv. Das ist irgendwie sowas, wo ich mir dachte, na, irgendwie ist das eine ganz komische Art und Weise, wie die Leute daran gehen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, es wird ja niemand gezwungen, diesen Podcast zu hören. Ihr habt alle euch dafür entschieden, dass ihr das spannend findet oder dass ihr euch das mal anhören wollt oder dass ihr euch das in irgendeiner Art und Weise mal geben wollt, was euch interessiert. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, dass ich sage, ich setze davor einfach die Trigger, weil ich mir denke, den Leuten die Chance zu geben, diesen Fall zu skippen, weil es vielleicht um Kinder geht oder weil es um einen brutalen Tatergang geht oder weil es um Sektionsdetails geht, finde ich wichtig. Das ist aber, wie gesagt, das ist von mir etwas, was ich ganz wichtig finde. Das ist aber nur mein persönliches Ding. Andere Podcasts handhaben das anders, das weiß ich auch. Wir handhaben das so und ich hoffe, das ist okay für euch. So, jetzt habe ich euch eine wahnsinnig lange Vorrede gehalten, einfach weil ich fand, dass das mal gesagt werden muss. Ich finde das immer so ein bisschen blöd, dann ein Statement irgendwie in die Socials zu stellen und zu sagen, ja, friss oder stirb Vogel. Finde ich nicht toll. Finde ich einfach, es ist keine tolle Art. Deswegen habe ich euch das so gesagt, ihr müsst diesen Podcast nicht konsumieren, wenn ihr das nicht möchtet. Ihr könnt ihn konsumieren, ihr könnt gerne konstruktive Kritik haben, aber ich kann nichts mit einer Kritik anfangen, wo einfach steht, ich finde das, weil ihr dieses Genre bedient. Das ist für mich keine konstruktive Kritik. Das ist einfach so. Und natürlich macht auch der Ton eine gewisse Musik. Das ist natürlich auch klar. Und ja, nehmt gerne Kritik an. Wie gesagt, am Anfang ist gesagt worden mal, als wir ganz am Anfang noch standen, ja, ihr könnt doch ein Intro machen. Das haben wir dann gemacht. Das fanden viele ganz toll. Ist jetzt mal nach dem Outro gefragt worden. Da werden wir uns vielleicht auch nochmal drum kümmern. Aber ja, jetzt habe ich euch erstmal ein Ohr abgekaut dazu. Es tut mir wahnsinnig leid. Wie gesagt, wenn was zu Rohwetter oder zu dieser Treuhand nochmal kommt, dann gebe ich euch nochmal Bescheid. Dann gebe ich euch nochmal einen Hinweis dazu. Das dauert aber noch. Das ist noch lange nicht in dem Stadion, wo man das veröffentlichen kann. Aber ich habe das auf dem Schirm, dass euch das interessiert. Ich verstehe das auch, dass euch das interessiert, weil das, was ist, was ich selber auch verfolge, einfach weil ich es spannend finde, was da alles rauskommt. Aber das nur am Rande. Heute habe ich mir gedacht, weil ich euch jetzt schon so eine ewig lange Vorrede gehalten habe, habe ich mir einen Fall rausgesucht aus Leipzig, der aber ein Cold Case ist. Und zwar ist das ein Zeugenaufruf, den ich euch heute vorstellen möchte, der schon einige Zeit über die Polizei Sachsen verbreitet wird. Es geht um ein Tötungsdelikt in Leipzig. Und zwar wird von der Polizei her aus ermittlungstaktischen Gründen nicht so wahnsinnig viel rausgegeben. Und zwar geht es darum, dass man eben nichts zur Todesursache oder zur beibringender Verletzung oder zu den Todesumständen sagen möchte. Was ich aber auch verstehe. Wir tauchen mal ein ins Jahr 2017. Und zwar gehen wir an den Abend des 1. Oktober. Da ist in der Nähe des Tötungsdeliktes, also wir befinden uns in Leipzig im Ortsteil Plagwitz auf der Eduardstraße 1. Und zwar soll es am 1. Oktober 2017 eine Veranstaltung in der Nähe des Tatortes gegeben haben und einige Teilnehmer der Veranstaltung können zum Tatzeitpunkt gegen 22.15 Uhr auch auf der Eduardstraße oder den angrenzenden Straßen unterwegs gewesen sein. So ist es möglich, dass einige dieser Teilnehmer die Veranstaltung im Täubchental und im Haus Leipzig wahrgenommen haben und dadurch Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Verbrechen zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes stehen könnten. Und da werden Zeugen gesucht. Dieser Zeugenaufruf ist auch schon einige Zeit alt, also ihr merkt ja aus 2017. Es werden zum Beispiel auch Zeugen gesucht, die eben nicht diese Veranstaltung wahrgenommen haben, aber zum Zeitpunkt der Tat, also gegen 22.15 Uhr herum, auf der Eduardstraße oder angrenzenden Straßen in Leipzig-Plagwitz unterwegs waren. Und zwar wird gefragt, wer eben Streitigkeiten mitbekommen hat, wer den jungen Mann, also es wird nur als junger Mann beschrieben in dem Zeugenaufruf, ich werde euch auch das Fahndungsplakat in unsere Social stellen, dass ihr ein Bild von diesem Mann vor Augen habt. Wer eben diesen Mann an jenem Sonnabendabend auf dem Weg von der Straßenbahn der Linie 1 oder in anderen Straßenbahnen gesehen hat. Er kam von der Arbeit und ist zu seinem Haus gelaufen. Es ist aber nicht gesichert, welchen Weg er genommen hat. Wer ihn, wie gesagt, auf dem gesamten Heimweg beobachtet hat, ob in der Straßenbahn oder später auf der Straße. Ob es eine körperliche oder verbale Auseinandersetzung zwischen diesem 34-jährigen Opfer und anderen Personen gegeben hat. Es können sich auch Leute melden, die eine andere Streitigkeit, die Stunden oder Tage vor dem Tatzeitpunkt gelegen haben, gesehen haben könnte. Und wer den 34-Jährigen kennt und zusätzliche Hinweise zu seinem Lebensumfeld geben kann, zum Beispiel Freunde oder Arbeitskollegen, Bekannte oder Leute, die aus dem Freizeitumfeld kommen. Es ist eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von 10.000 Euro, die zur Ergreifung des Täters führen. Es gab ein Fahndungsplakat, wie gesagt, das stelle ich euch dann in die Socials rein dazu. Und zur eigentlichen Tathergangsweise ist nicht so wahnsinnig viel bekannt. Es ist bekannt, dass in den Abendstunden des 1.10.2017 gegen 22.15 Uhr ein 34-jähriger Mann von einem Unbekannten oder von Unbekannten, es ist nicht klar, ob es eine oder mehrere waren, vor einem Mehrfamilienhaus in der Eduardstraße 1 in Leipzig angegriffen worden ist. Er ist trotz intensiver Rettungsbemühungen in der Nacht zum 2.10.2017 verstorben. Aktuell bekannt ist, dass der 34-Jährige an dem Abend von der Arbeit gekommen ist. Er hat die Straßenbahn der Linie 1 genutzt und ist gegen 22.08 Uhr an der Haltestelle Körneritzer Straße, Stieglitzstraße ausgestiegen. Anschließend ist er über eine bisher nicht bekannte Strecke zu seinem Wohnhaus in der Eduardstraße gegangen. Es ist aktuell so, dass eine Kripo in Leipzig sich darum kümmert. Die Telefonnummer zu der Kripo werde ich euch in die Beschreibung packen. Natürlich auch nochmal dazu zu dem Fahndungsplakat, dass ihr das nochmal zusammen habt. Und es ist zu dem Fall relativ wenig bekannt. Und ich fand das in der Recherche schon ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, es ist sehr, sehr wenig über diesen Fall bekannt. Es scheint auch über den Mann nichts weiter bekannt zu sein, was ich sehr seltsam finde, weil mit 34, also es ist jetzt ungefähr mein Alter, hat man doch bekannte Freunde, Kollegen, die sich irgendwann mal Sorgen machen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich da meine. Und deswegen dachte ich mir, weil ich heute so eine lange Vorrede für euch hatte, dass ich diesen Cold Case, das der ja inzwischen ist, mal aufnehme. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen was ein oder er war vielleicht an dem Abend im Täubschen Tal oder im Haus Leipzig und hat dort irgendwas wahrgenommen. Wie gesagt, die Fahndungsplakate oder den Zeugenaufweis, es gibt praktisch von der Polizei rausgegeben worden in der Pressemitteilung, ist eine Fotografie des Opfers, eine Pressemitteilung und das Fahndungsplakat. Eventuell nehme ich auch alles dreist und packe euch das zusammen. Zusätzlich natürlich mit der Nummer und der Adresse der Kripo. Ihr könnt natürlich theoretisch auch an jede andere Polizeidienststelle gehen. Die Polizei in Sachsen hat ja da einen Verbund, der sich darum kümmert. Also wenn ihr da auf eine andere Polizeidienststelle geht und sagt, ihr habt da und da was gehört oder ihr habt diesen Podcast gehört und da steht dann nochmal alles dazu, dann werdet ihr da auch auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, eure Zeugenhinweise zu geben. Ja, den wollte ich euch heute vorstellen. Einfach weil ich finde, ein Mord vor im eigenen Wohnhaus ist was ganz Schlimmes. Ist in meiner Wahrnehmung so. Ich meine, ich lebe auch in einem Mehrfamilienhaus und ich könnte mir nicht vorstellen. Also, ich sag mal so, man bekommt natürlich ab und zu mal was mit, was mal los ist, was weiß ich, dass mal jemand überfallen wird oder sowas. Aber vom eigenen Wohnhaus umgebracht zu werden, ist ja nicht so richtig bekannt, in welcher Art und Weise, weil es eben aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt werden soll. Ich nehme an, es wird Täterwissen enthalten, deswegen werden sie es nicht sagen. Ist schon eine ganz heftige Sache und irgendwie scheint diesen Fall auch irgendwie niemand so richtig wahrzunehmen. Und ich suche ja immer Fälle, die man eben vielleicht nicht so wahrnimmt. Und deswegen möchte ich euch den heute vorstellen. Wie gesagt, in unsere Socials packe ich dann Fahndungsplakat, den Zeugenaufruf und ein Foto des Opfers. Ihr wisst, ich bin immer bei Fotos sehr, sehr vorsichtig. Sollte der Fall irgendwann geklärt sein, werde ich natürlich auch das Foto dementsprechend rausnehmen beziehungsweise den Zeugenaufruf dementsprechend verändern, dass man dann eben nicht mehr das Gesicht erkennt. Aber für die Öffentlichkeitsfahndung ist das ja immer wichtig. Deswegen, ja. Heute mal ein Cold Case für euch, der mich irgendwie betroffen gemacht hat, weil es ist meine Altersklasse und es ist irgendwie so ein bisschen ganz spärlich besetzter Fall und ich hoffe einfach, dass es sich klärt. Ich sage bis in 2 Wochen, passt bitte auf euch auf, seid vorsichtig. Wie gesagt, konstruktive Kritik ist gerne gesehen, macht das gerne. Und wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Lasst es euch gut gehen, bleibt sicher. Und bis dahin, tschüss.